Und es begrüßt Sie Sigrid Brinkmann. Heute ist der Berliner Journalist und Autor David Dambitsch zu Gast. Willkommen zur 29. Folge von Lieder am Ohr.
Ja, danke, Sigrid Brinkmann. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sie sind Radiomoderator. Sie veröffentlichen regelmäßig Beiträge in der Deutschlandfunksendung Shalom, jüdisches Leben heute. Sie haben Gespräche mit Überlebenden der Shoah und ihren Nachkommen publiziert. Und es gibt mehrere Hörbücher von Ihnen. Eine Produktion ruft das Leben des Berliner Philharmonikers Helmut Stern wach. In anderen Produktionen würdigen Sie das Lebenswerk des heute 98 Jahre alten Politikers Michael W. Blumenthal und das Denken des Historikers Saul Friedländer. In ihrem zuletzt erschienenen Hörbuch »Kraft ist das, was ich brauche« porträtieren sie die Künstlerin Käthe Kollwitz. Und obwohl sie kontinuierlich mit dem gesprochenen Wort und Klängen arbeiten, gibt es doch auch Geschichten, die anders bewahrt werden wollen und auch sollen. In Büchern zum Beispiel. Im Marex Verlag haben Sie diesen Herbst Briefe und Erinnerungen zu einer dokumentarischen Erzählung zusammengefügt. Sie rekonstruieren das Leben und Schicksal der Familie Samosch, die seit Generationen eine Buchhandlung in Breslau, dem heutigen Wroclaw, führte, bis sie durch die Zwangsmaßnahmen der Nationalsozialisten gezwungen wurden, ihr Geschäft zu verkaufen und zu emigrieren. Der blaue Koffer der Familie Samosch, das ist der Titel ihres Buches. Auf dem Cover sieht man einen altmodischen Koffer an den gerundeten Ecken durch Leder verstärkt. Er steht auf einem überwachsenen Gleis. Man erkennt vage eine Bahnschiene. Was steckte in diesem Koffer und wie ist er zu Ihnen gekommen?
Die Geschichte, wie dieser Koffer zu mir gekommen ist, ist wirklich sehr abenteuerlich, könnte man fast sagen. Dieser Koffer enthielt das gesamte Leben, wenn man so will, in Schriftform meines Onkels Fritz Samosch. Dieser Koffer befand sich in einem sehr kleinen Städtchen in Beverwijk, nordwestlich von Amsterdam, bei meiner Tante, das heißt, sie war die zweite Frau von Fritz Samosch, Tante Daisy. Und Sie müssen sich vorstellen, das muss ich einfach dazu erzählen, weil nur so ist diese Geschichte zu verstehen. Ich habe im Jahr 2002 veröffentlicht mein Buch »Im Schatten der Shoah – Gespräche mit Überlebenden und deren Nachkommen«. Das ist ein Buch, was die Shoah-Überlebenden der ersten und der zweiten Generation, Second Generation, beinhaltet. Rundfunkinterviews, die sehr viel länger waren, die ich dann mit biografischen Einzelessays versehen habe und die erschienen sind sozusagen als ein Produkt der Oral History. In diesem Jahr 2002 ist es erschienen. Es ist, wenn Sie so wollen, auch eine Erinnerung an meinen verstorbenen Vater gewesen, der Schreibprozess dieses Buches. Und dann im Jahr 2002 klingelt bei mir sehr altmodisch noch einmal das Telefon und ein älterer Herr von einer Kirchengemeinde aus Aachen meldet sich bei mir und fragt mich, ob ich David Dambitsch sei. Und man muss dazu wissen, dass vor der Shoah in Berlin gab es etwa 7 Familien Dambitsch. Ich bin der Einzige dieses Namens, nicht nur in Berlin, sondern überhaupt in ganz Deutschland heute noch. Und ich sage, worum geht es? Und er sagt, ja, ich bin für Daisy, Samosch, Brandsma, Beeld auf der Suche nach Ihnen, die möchte dringend mit Ihnen sprechen. Und ich habe gesagt, gut, geben Sie mir die Kontaktdaten und dann habe ich mich an Sie gewandt. Das war schwierig, also wir haben nur auf Englisch natürlich miteinander Konversation betreiben können am Telefon. Sie war auch da schon eine hochbetagte Dame. Wir sind dann, meine Frau, meine beiden Töchter und ich, im Rahmen eines Urlaubs einmal dorthin gefahren, haben dort Station gemacht, uns kennengelernt. Und bereits in diesem ersten Treffen war plötzlich die Rede von einem blauen Koffer. Dieser blaue Koffer allerdings war noch nicht konkret. Sie hat ihn uns noch nicht gezeigt. Erst in den folgenden Treffen, in den folgenden Jahren, gab es plötzlich die Möglichkeit, ihn einmal zu sehen. Und es zeigte sich, dass die Tante Daisy sozusagen sich als Verwalterin des Wunsches meines schon längst verstorbenen Onkels Fritz Samosch sah, dass die Dinge dieses Koffers einmal an mich als einzigen Überlebenden dieser Familie gehen sollten. Das hieß aber immer noch nicht, dass ich Einblick hatte. Erst in den vielen Jahren darauf lernte ich dann einzelne Dinge daraus kennen. Aber sozusagen, es ist eine sehr langsame Entstehungsgeschichte gewesen. Aber die Koinzidenz der Gegensätze, dass also ausgerechnet in dem Jahr, in dem dieses erste Buch von mir erschienen ist, das zweite Buch in imaginärer Form zu mir gekommen ist, das berührt mich schon sehr.
In gewisser Weise sind Sie natürlich durch diese Arbeit, diese editorische Arbeit und die Gespräche, die Sie geführt haben, vorbereitet gewesen, diese Aufgabe anzunehmen, diesen Auftrag auch zu erfüllen, ein Erbe zu bewahren. Sie haben Ihren Vater erwähnt, auch der als sehr junger Mann in Berlin den Zweiten Weltkrieg in wechselnden Verstecken überlebt hat. Also auch, sagen wir mal, durch seine Geschichte und die auch Ihre Familiengeschichte ist, sind Sie natürlich geprägt worden, und das hat gewissermaßen den Weg vorgezeichnet. Interessant finde ich auch, dass jetzt im vergangenen Jahr das Buch, das übersetzte Buch von Anne Berest, einer jungen französischen Autorin, wirklich eingeschlagen ist, hier unter Lesern ein großer Erfolg war, die Postkarte. Und gegen Ende des Jahres ist das erste Buch einer britischen Historikerin erschienen, Jackie Kohnstamm, Jeder Stein erzählt von einem Leben. Das sind beides Frauen, die natürlich verschiedenen Generationen angehören. Und es scheint fast so eine Regel zu sein, das trifft ja für Sie auch zu, denke ich, dass eine Generation übersprungen wird.
Ich bin ja wirklich Second Generation. Also ich war ja sehr direkt konfrontiert mit den Traumata. Ich muss dann doch die Geschichte von Fritz Samosch vielleicht in diesem Teil der Geschichte schon erzählen. Die ist schon sehr dramatisch. Fritz Samosch war nach dem sogenannten Anschluss Österreichs geflohen mit seiner ersten Frau Josephine nach Amsterdam. Sie haben dort gelebt, gewartet auf einen weiteren Vetter, der eben auch diese Buchhandlung in Breslau hatte, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber der eben dort mit seiner Frau zunächst mal gelebt hat, versucht hat, irgendwie diese furchtbare Zeit zu überstehen, der Deportationen und all diese Dinge, und der dann doch von Nachbarn denunziert wurde, ins KZ Westerbork kam, in dieses Durchgangslager, und eigentlich nach Auschwitz weitertransportiert werden sollte. Seine erste Frau war Christin, die war keine Jüdin, und sie hat es geschafft mit einem, das muss man wirklich sagen, das ist ein ganz unbeschriebenes Kapitel eines unglaublich mutigen Verhaltens. Josephine war eine Frau, die dann mitten im Zweiten Weltkrieg nach Berlin zu meiner Großmutter gereist ist, versucht hat, 1000 Reichsmark zu erhalten von meiner Großmutter. Das ist sogar noch irgendwie erfolgt. Sie ist dann erwischt worden von der Gestapo in Berlin, kam in Haft an den Alexanderplatz. Man hat ihr das Geld abgenommen. Sie ist dann, weil sie eigentlich ja Österreicherin war, noch irgendwie wieder rausgekommen, ist zurückgelangt nach Amsterdam. Muss, und auch das ist jetzt ein Faktum, obwohl ich 20 Jahre an diesem Buch immer weiter gearbeitet habe, das ist ein Faktum, das konnte ich leider nicht klären. Aber meine Vermutung ist die, dass es ihr dann doch noch gelungen ist, irgendwie eine größere Summe Geldes zu akquirieren, denn es ist ihr tatsächlich nach anderthalb Jahren gelungen, meinen Onkel Fritz Samosch aus Westerbork zu befreien. Da gibt es auch ein Dokument, auch darüber, aus diesem blauen Koffer. Allerdings, und darüber gibt es Dokumente, die ich in Israel in Archiven gefunden habe, allerdings wurde er vorher zwangssterilisiert. Das heißt, er war nicht mehr in der Lage, Kinder zu bekommen. Und das war dann natürlich bei den ersten Begegnungen mit seiner zweiten Frau, mit Daisy in den Niederlanden, wo wir mit unseren beiden damals noch sehr kleinen Töchtern waren, emotional eine Situation, die man schwer in Worte fassen kann.
Sie haben es eben schon erwähnt, dass da sehr, sehr viel Archivarbeit stattgefunden hat und innerhalb von 20 Jahren dieses Buch entstanden ist. Vielleicht an dieser Stelle können wir ruhig mal erwähnen, dass das Buch wirklich auch reich ist an eingestreuten zeitgeschichtlichen Betrachtungen. Sie zitieren auch aus der Literatur Hans Sahl, Alfred Kerr zum Beispiel und fügen Material ein, was das Ganze irgendwie noch auf eine sehr breite Ebene stellt. Finde ich sehr, sehr gut. Schauen wir mal zurück nochmal in die Stadt Breslau. Und das ist ja die Stadt, in der Ihre Familie, die der Familie Dambitsch und die der Samosch-Familie sich begegneten, sich durch Heirat verbunden haben. Sie selber, David Dambitsch, sind ein Büchermensch. Nun hat die Familie Samosch eine große Buchhandlung geführt. Was konnten Sie herausfinden über diesen Ort?
Man muss sich vorstellen, Breslau war nach Berlin und Frankfurt am Main vor der Nazizeit die drittgrößte jüdische Stadt Deutschlands. Breslau ist der Ort, wo weltweit das liberale Judentum kreiert worden ist, an dem legendären fränkischen Rabbinerseminar. Abraham Geiger, ein paar Stichworte, Zunz. Und dieses Klima, diese besondere Atmosphäre einer Stadt, in der die drei monotheistischen Religionen, und das ist ein sehr modernes Thema, schon völlig gleichberechtigt nebeneinander lebten. Das geht bis zu den berühmten Gymnasien dort, den Schulen, das geht an der Universität. Das heißt, Judentum, Christentum und Islam waren bereits zu der Zeit, wir reden jetzt über das ausgehende Kaiserreich, die Weimarer Republik, waren gleichberechtigt nebeneinander. Es gab dort, und das ist ziemlich einmalig für Breslau, wirklich eine sehr besondere kulturelle und religiöse Komponente, die sehr ungewöhnlich auch für Gesamtdeutschland ist. Die Rolle von der Buchhandlung Samosch ist die, Nanni Samosch hat 1844 diese Buchhandlung mit ihrem Mann zusammen gegründet und sie war eine der wichtigsten Buchhandlungen überhaupt in Breslau, was Judaika, was jüdische Literatur, was jüdische Wissenschaft etc. anbelangt. Die Recherchen, soweit ich sie führen konnte, haben eigentlich ergeben, dass die Buchhandlung Samosch eine der führenden Buchhandlungen waren, die beispielsweise wichtigen Bücher an das Rabbinerseminar geliefert haben. Da bestanden engste Kontakte. Breslau war nun auch eine Stadt, ich weiß das aus eigener Augenschein, ich war vor einigen Jahren auch in Wrocław, was natürlich durch Kriegszerstörung ganz anders ist, aber die Topografie der Stadt wird einem schon klar und man kann vieles zu Fuß machen, von der Synagoge zum Weißen Storch, die es ja heute noch gibt, ein klassizistischer Bau von Langhans, bis zur neuen Synagoge von Opla, die es leider nicht mehr gibt, die in der Pogromnacht abgerissen wurde. Es muss wirklich dort eine sehr intensive Atmosphäre gewesen sein und diese intensive Atmosphäre, dafür ist ganz sicher die Buchhandlung Samosch ein wesentlicher Bestandteil gewesen.
Was Sie auch dokumentieren, ist ja, dass die Buchhandlung arisiert wurde und der Käufer, der von der Politik damals profitierte, es gewagt hat, nach dem Krieg Ansprüche auf Lastenausgleich geltend zu machen und im Grunde ja das Unrecht, das der Familie Samosch zugefügt wurde, in Frage stellte. Sie haben ja dann auch begonnen, sich damit auseinanderzusetzen und einen Briefwechsel mit Ämtern angefangen. Waren Sie gefasst darauf, diese Zähigkeit erleben zu müssen?
Also, dass es Kontinuitäten bis heute gibt von der Nazizeit, das ist ja sowieso klar. Was mir nicht klar war, war der Unterschied zwischen der sogenannten Wiedergutmachung nach 1945, die zum Teil auch sehr schäbig und beschämend war, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also der Erfahrung meines Vaters. Und der andere Topos neben der Wiedergutmachung ist eben der sogenannte Lastenausgleich. Der Lastenausgleich war während der Zeit der europäischen Teilung ja eigentlich geschaffen worden, um deutschen Staatsbürgern, die Immobilien oder Besitzhäuser in Polen, wie auch immer hatten, also ehemalige deutsche Gebiete, die halt durch Jalta westwärts gewandert sind und eben heute Polen sind, Menschen dafür zu entschädigen. Mir selbst war nicht klar, wie viel es da gibt und was eigentlich der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist. Ich bin durch einen Historiker vom Institut für Zeitgeschichte darauf aufmerksam gemacht worden, dass sämtliche Lastenausgleichsakten noch heute im Bestand des Bundesarchivs zu finden sind. Ich habe dann versucht herauszubekommen, wo Breslau ist. Und tatsächlich sind die ganzen Gebiete wie Schlesien etc. pikanterweise heute in der Dienststelle des Bundesarchivs Bayreuth, der Richard-Wagner-Stadt Bayreuth, angesiedelt. Und nur um Ihnen einen Eindruck zu verschaffen der Größenordnung, wenn wir uns nur Breslau anschauen, also Posen und die anderen Orte mal außen vor lassen, alleine Breslau hatte weit über 30.000 jüdische Unternehmen. Eines dieser 30.000 jüdischen Unternehmen war die Buchhandlung Samosch. Ich habe dann ganz regulär als Journalist zunächst mal einen Antrag gestellt, auf den es überhaupt keine Antwort gab. Dann habe ich energischer nachgefragt und es gab immer noch sehr, zwar eine Antwort, aber sehr ausweichende Antworten. Ich habe dann auf meine Kosten ein Recherchebüro beauftragt, die so etwas professionell machen und habe die recherchieren lassen. Dieser ganze Prozess hat übrigens weit über ein halbes Jahr gedauert und dieses Recherchebüro hat tatsächlich die Akte gefunden, die Akte der Buchhandlung Nanni Samosch. Diese Akte umfasst weit über 300 Seiten, die ich alle auf meine Kosten habe fotokopieren lassen, weil ich den gesamten Verlauf auch wissen wollte und das, wonach Sie gefragt haben, nämlich die Haltung der Ämter. Und die Haltung der Ämter war eben, ich illustriere das gleich noch an einem sehr deutlichen Beispiel, die Haltung der Ämter war, wir reden ja jetzt über den Zeitraum Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, war eben die Lastenausgleich, ja, aber nach genauer Prüfung, wie deutsche Behörden eben so sind. Und das Faktum, was aber dann letztendlich sich herausschälte, war der Briefwechsel zwischen meinem Onkel Fritz Samosch und seinem Cousin Walter Samosch in Israel. Dieser Briefwechsel umfasst ja eben die Suche nach dieser Buchhandlung mitten im Kalten Krieg in einer völlig hoffnungslosen Situation. Und jetzt plötzlich war dieses Amt in Hameln, dieses Lastenausgleichsamt, komplett überfordert davon, denn es gab einen Antrag von Fritz Samosch und Walter Samosch, Israel, Amsterdam. Gleichzeitig oder sogar schon ein bisschen vorher, war eingegangen ein Antrag des Ariseurs. Der Ariseur war ein ehemaliger Buchhändler dieser Buchhandlung, der 1937 die Buchhandlung, wie man so schön sagt, für ein Butterbrot und ein Ei übernommen hat. Und dieser Buchhändler hat auch einen Antrag gestellt auf Lastenausgleich und hat in seinen diversen Schreiben, Sie müssen sich vorstellen, das ging über einen Zeitraum von weit über 10 Jahren, immer wieder neue Zahlen vorgelegt. Also eine der irritierendsten Zahlen, die er vorgelegt hat, war unter anderem, er hätte 1944, also kurz vor Kriegsende, sei es ihm noch gelungen, den Bestand der Buchhandlung um Zehntausende, Zwanzigtausende Bücher zu erweitern und deshalb sei der Wert gestiegen. Also es war völlig widersinnig. Um diese Geschichte zum Ende zu bringen, nun passierte etwas, was bei einer deutschen Behörde natürlich bis heute eigentlich gar nicht geht. Es lagen nämlich für ein und dieselbe Liegenschaft 2 Anträge vor. Und das äußert sich dann in dieser Akte, die ich ja nun erkämpft habe. In dieser Akte gibt es unter anderem ein Schreiben dieses Amtes, wo ein komplett entnervter Sachbearbeiter schreibt, dann sollen sich doch die Juden und der Eigentümer untereinander eignen. Zitat Ende. Das illustriert, glaube ich, die Geisteshaltung dieser Zeit ganz gut.
Erschütternd und dokumentiert durch Sie. Was ich sehr berührend fand beim Lesen, war der Briefwechsel zwischen Fritz und Walter Samosch. Die beiden haben sich tatsächlich erst 1956 wiedergefunden, also bis dahin eben auch gelebt, ohne zu wissen, ob der andere und natürlich auch andere Teile der Familie überlebt haben. Und sie haben dann angefangen, sich zu schreiben. Fritz lebte in Amsterdam, Walter in Israel. Sind Briefe, also nicht nur für so ein Buch, aber vielleicht für jeden Nachfahren, wirklich sehr, sehr wertvolles Material und einfach ein Erbe, ich sage das mal, eine Hinterlassenschaft, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann, weil eben auch Emotionen herauszulesen sind.
Ja, unbedingt, das würde ich in jedem Fall sagen. Es ist ja hier der seltene Fall, der Briefwechsel, den Sie angesprochen haben. Dieser Briefwechsel, dass er überhaupt existiert hat und überdauert hat, ist schon ein riesiger Zufall in diesem blauen Koffer. Dass es ihn gibt und das, was ihn so besonders wertvoll macht, ist, dass wir es hier tatsächlich mit einem sehr altmodischen Gespräch zu tun haben, per Brief. Also es ist keine einseitige Korrespondenz, sondern in gewissen größeren Abständen antworten die sich beide unter den Bedingungen jener Zeit. Es gab noch kein Internet, es gab gar nichts, sondern die hatten sich ja wirklich nur über einen gemeinsamen Bekannten sehr zufällig überhaupt gefunden. Walter war, das muss man dazu sagen, bereits 1933 hatte Alija gemacht ins damalige sogenannte britische Mandatsgebiet Palästina. Wird ja heute oft gerne vergessen, aber es war halt das Mandatsgebiet. Aber Walter war so klug und sattelte um vom Buchhändler aus Breslau zum Landwirt in Palästina. Und die beiden haben sich seit 1933 nicht mehr gesehen und 1956 dann eben diesen Briefkontakt aufgenommen. Und dieser Briefkontakt ist einfach insofern sehr wertvoll und, wie ich finde, auch für heutige Leserinnen und Leser wichtig, weil es ist eine Alltagsgeschichte einer Mittelklassefamilie. Es ist keine prominente Familie, sondern es ist eine Buchhändlerfamilie, die auch mit ein bisschen Sentimentalität, aber vor allen Dingen versucht herauszufinden, was aus dem, was über viele Generationen in Familienbesitz aufgebaut wurde, dieses Geschäft, was daraus geworden ist. Und die in diesen Zeitumständen des Kalten Krieges, der eine eben im nunmehr existierenden Israel seit 1948, der andere in Amsterdam in den Niederlanden, die Dimension dieses Kalten Krieges, die natürlich alles trennt und jede Suche erfolglos macht. Und das ist eben ablesbar aus diesen Briefen. Plötzlich suchen die beiden, tauschen Erinnerungen aus. Hast du noch ein Foto? Kannst du dich erinnern, was aus den Sachen geworden ist? Weißt du von dem Ariseur? Wo lebt der noch? Alle diese Dinge klären die in einem brieflichen Gespräch. Und aus meiner Sicht ist dieses briefliche Gespräch deshalb so wertvoll, weil es einfach zeigt, die Kontinuitäten von der NS-Zeit bis zu uns heute sind einfach vorhanden. Der Austausch zwischen beiden zeigt einfach die komplette Hilflosigkeit, die Trauer, die Desorientierung dieser Zeit und gleichzeitig aber auch den verzweifelten Versuch, sich irgendwie Klarheit zu verschaffen über dieses gemeinsame Erbe. Und das Stichwort Erbe hatten Sie genannt. Das Erbe, Hans Sahl ist einer von denen, die ich auch interviewt habe in meinem ersten Buch. Und Hans Sahl hat in einem Interview mit mir immer davon gesprochen, wir geben uns selbst einen Auftrag. Und ja, dieses Buch, Der blaue Koffer der Familie Samosch, ist vielleicht auch ein Auftrag, den ich mir selbst gegeben habe in Erinnerung an meinen Onkel Fritz Samosch. Denn ich finde es sehr wichtig, wenn man überhaupt sagt, man will etwas aus der Vergangenheit verstehen und für heutige Erkenntnisse nutzen, dann ist es eben so eine alltägliche Geschichte. Es ist eine ganz alltägliche Mittelklasse-Geschichte und man kann diese Dinge, diese Briefe nehmen und kann sie zum Beispiel auch für den Unterricht nutzen, für die Schule und dann darüber diskutieren. Also es ist keine akademische Geschichte, sondern es ist eine ganz konkrete Alltagsgeschichte.
Was ich richtig finde und ich muss sagen auch schön, ist, dass Sie Einzelschicksale einflechten von Menschen, die den Weg der Familie Samosch gekreuzt haben.
Die Great Bayern, das ist auch ein riesiger Zufallsfund im Rahmen dieser Recherchen gewesen. Great Bayern hat Hans Samosch, dem Bruder von Walter Samosch, und seiner Frau Rosa, die Samosch Bial, die auch Buchhändlerin war, also eine wirkliche Buchhändlerfamilie, die hat Great Bayern hat sie versteckt. Und es ist ihr zu verdanken, dass die überhaupt noch eine kleine Zeit überlebt haben. Auch Hans Samosch und seine Frau sind dann denunziert worden. Die sind allerdings dann sofort ins KZ Sobibor weitertransportiert worden und dort beide 1943 ermordet worden. Und insofern ist, und da haben sie recht, ist diese Geschichte von Great Bayern auch eine wichtige Geschichte, weil sie einfach zeigt, es gab eben auch solche Menschen, die einfach geholfen haben. Als ich im Internet über eine Webseite überhaupt auf den Namen Great Bayern gestoßen bin, gab es die auch sehr unwahrscheinliche Gelegenheit, die ich aber genutzt habe. Und es gibt tatsächlich noch ein Nachfahren von Great Bayern und in den Niederlanden, und mit dem bin ich dann in Kontakt getreten. Und der hat mir sehr viele Details geben können, unter anderem Hinweise auf Karteikarten, Polizeikarteikarten, die es noch heute in den Niederlanden gibt, wo die Verhaftung sowohl von Hans Samosch und seiner Frau als auch von Fritz Samosch und seiner Frau minutiös vermerkt sind. Und es zeigt die enge Verbindung der Nazis, die ja die Niederlande 1940 okkupiert hatten, und dem niederländischen Polizeiapparat. Man muss dazu wissen, die Niederlande sind im Kontext der okkupierten Länder eines der Länder, die am besten funktioniert haben in der Zusammenarbeit, weil sie ein perfekt komponiertes Personeneinwohnermelderegister, was die Nazis sofort nutzen konnten. Und insofern ist es schon interessant, dass diese Hinterlassenschaften auch alle Zeitläufe, auch die Nachkriegszeit, überdauert haben. Und das verdanke ich dem Nachfahren von Great Bayern, dass er mich sozusagen überhaupt damit in Kontakt gebracht hatte. Es war natürlich unschätzbar, um die direkte Verfolgungsgeschichte überhaupt rekonstruieren zu können.
Sie haben, David, damit 20 Jahre gearbeitet an diesem Buch. Trotzdem umfasst es ja nur 200 Seiten. Wieso?
Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Shoah gilt als eines der besterforschten Gebiete der Menschheitsgeschichte mit. Insofern gibt es sehr viel Literatur, viele Historiker haben 500 Seitenwerke geschrieben. Da wollte ich mich nicht einreihen, sondern das Ziel meines Buches ist tatsächlich, weil es die Geschichte einer Familie aus der Mittelklasse ist, damit darzustellen, wie diese Familien in den Strudel des 20. Jahrhunderts geraten sind und was das für uns heute bedeutet. Meine Frau ist Lehrerin und sie hat mich sehr gut beraten dabei, wie man dieses Buch auch für den Schulunterricht oder an Universitäten einsetzen kann. Dadurch, dass der Kernkorpus dieses Buches eben die Briefe sind, die ich nicht gekürzt habe, die ich nicht redigiert habe. Alle Redundanzen in diesem Briefwechsel sind bewusst belassen worden, weil sie natürlich genau illustrieren die Situation, die Zeitumstände, in der sie geschrieben wurden. Und das ist mir wichtig, das heutige Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten zum Beispiel sich einzelne Briefe herausnehmen können und dann darüber diskutieren. Und dafür bedarf es nicht eines großen Anmerkungsapparates, obwohl der auch ganz schön groß ist, aber es bedarf vor allen Dingen die Möglichkeit, sich einzelne Aspekte wie Flucht, Verfolgung, Unsicherheit im Neuanfang, überhaupt der Gesamtbereich des Exils, wenn man diese Themen im Unterricht verwenden möchte, dann ist dieses Buch, denke ich, schon auch ein gutes Hilfsmittel dazu, sich diese Aspekte herauszunehmen, ohne viel Vorwissen, sondern man nimmt einen Brief und kann dann darüber diskutieren und sich darüber austauschen. Und das war mir sehr wichtig. Das ist kein Buch von 100 Historikern für 100 Historiker.
Von der Familie Samosch lebt, bis auf Sie, David Dambitsch, den Großneffen von Rose Samosch, heute niemand mehr. Sie haben den Koffer mit der Unterstützung Ihrer Frau Silke ausgepackt. Für sich, für die Familie, für uns Heutige, die an der Geschichte des 20. Jahrhunderts und an menschlichen Zeugen interessiert sind. Wem werden Sie den blauen Koffer einmal übergeben?
Ich hoffe, dass ich ihn meinen beiden Töchtern übergeben werde, denn sie müssen sich vorstellen, in diesem blauen Koffer, ich sagte es ja eingangs schon, findet sich ein ganzes Leben. Also da waren ja nicht nur fein zusammengebunden diese Briefe, sondern da sind Zeugnisse. Mein Onkel Fritz Samosch hat in Wien, in der Weimarer Republik meistens es gab dort eine Fülle von jüdischen Buchhandlungen auch gearbeitet. Es sind jeder Ausweis, es sind Dokumente aus dem KZ, es ist sein Studienbuch von der Universität in Wien. Also ein ganzes Leben befindet sich oder befand sich ja in diesem blauen Koffer. Und dieser Mensch, der komplett zerrissen war in diesem 20. Jahrhundert, staatenlos war nach 45, bis ihn Österreich dann wieder gnädig aufgenommen hat. Er ist dann übrigens später Niederländer geworden. Also dieser Mensch, der immer auf der Flucht war, der eigentlich ja nie ein Zuhause gefunden hat, hat sozusagen sein Leben, wenn Sie so wollen, in diesem blauen Koffer gehabt. Und meine Aufgabe, so sehe ich sie, ist, diesen blauen Koffer und diese Erinnerung zu bewahren und weiterzutragen, weil es halt sehr, sehr selten ist, dass es überhaupt solche blauen Koffer gibt, in denen sich so viele Erinnerungsstücke noch befinden, die einfach den Gang durch die Zeit geschafft haben. Viele andere Dinge sind längst vernichtet oder bei irgendwelchen anderen Dingen in den Müll gewandert oder ganz trivial nicht wahrgenommen worden. Und insofern ist das schon was, ist der Inhalt dieses blauen Koffers für mich jedenfalls etwas sehr Besonderes und Bewahrenswertes.
Ja, ich danke Ihnen sehr, David Dambitsch, für das Gespräch und das, was Sie mit diesem Buch geschaffen haben, bewahren für sich, für uns und auch für andere Menschen, wie die Nachfahren von Grete Payen zum Beispiel. Der blaue Koffer der Familie Samosch, Brief und Erinnerung, war der Gegenstand für unseren Austausch. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Das war die 29. Folge des deutsch-französischen Podcasts Literamur. Mit David Dambitsch habe ich über seine dokumentarische Erzählung Der blaue Koffer der Familie Samosch gesprochen. Sie ist im Marex Verlag erschienen. Demnächst bin ich mit dem in Berlin lebenden Schauspieler Michael Evers verabredet. Wir sprechen dann über seinen zweiten Roman Vinck, Jean-Marie Vinck, und darüber, wie sich der Wiener Exilantensohn Hans Finkelstein in Paris in den Modemacher Jean-Marie Vinck verwandelte. Vinck besaß die Gabe, der jeweils andere zu sein. Der Witzige, der Melancholische, der Hintergründige und der Karrierist, der mit ungewöhnlichen Ideen um sich werfende. Aber wer war er eigentlich? Wer ist er? Hören Sie mehr in der nächsten Ausgabe von Literamur. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Auf ein neues und bien à vous!